Als Gemeinde Jesu sind wir auf dem Weg. Wir haben vor 2 Wochen einen Text betrachtet, der eine Heilung uns berichtete von einer Heilung, die Jesus vollbracht hat. Und wir haben gehört, dass wenn man Jesus nachfolgen möchte, dass man sein altes Leben wie einen alten Mantel abwirft. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Die Einladung war auch darüber nachzudenken, was dein alter Mantel sein könnte und dass wir ihn wirklich zurücklassen, in Jesu Augen sehen, der uns ruft, der uns zu sich führt durch Leute, die gesagt bekommen haben, hey, holt ihn in meine Gegenwart und der dort erlebt, er wird neu. Er wird sehend, aber er wird noch anders sehend. In der Tiefe fängt er an zu sehen, wie die Wirklichkeit des Lebens aussieht, nämlich wirkliches Leben gibt es nur in Jesus Christus. Und er folgt ihm nach. Er beginnt, ihm nachzugehen. Er beginnt zu schauen. Er beginnt, wie ein Kind zu sehen, wie macht er das? Wie ist er unterwegs? Wie redet er? Welche Ausstrahlung hat er? Also wie ein Kind, was fasziniert ist. Vielleicht kennt ihr solche Kinder. Vielleicht habt ihr Enkelkinder. Vielleicht habt ihr selbst Kinder gehabt oder an Kindesstatt Kinder begleitet. Kinder können fasziniert zuhören. Die können Fragen stellen, da kommt kein Mensch drauf. Und du bist selbst gefordert, es zu erklären und in Form zu sprechen und manchmal auch zu gießen. Letzten Sonntag haben wir davon gehört, dass auf diesem Nachfolgeweg wir nicht an Versuchungen vorbeikommen. Wir kommen, keiner von uns kommt an Versuchungen vorbei. Es gibt ja so Verniedlichungen, ja, so Versuchungen, so sündhaft schön oder lecker wie Schokolade oder so. Also die Werbung benutzt das manchmal. Es gibt aber eine Versuchung, die so zersetzend ist, da geht es nicht um Schokolade, sondern um den Kampf deines Lebens und die Frage nach Ewigkeit, auch meiner Frage nach Ewigkeit, die Gott uns bereithält. In Jesus ist diese Ewigkeit, dieser Himmel auf Erden gekommen, dieses Reich Gottes unter uns. Und die Frage ist, ob wir der Versuchung erliegen und ihm Raum geben und damit versklavt werden oder ob wir sagen im Namen Jesu, weil er der Versuchung standgehalten hat, das haben wir uns angesehen, er wurde versucht in der Wüste durch den Satan selbst, standzuhalten und zu verstehen, in Christus, im Sehen auf ihn, in Jesus allein, erlebe ich das auch, durch Versuchungen durchgetragen zu werden, ob ich darin gescheitert bin. Das ist nicht das Entscheidende, sondern ob ich darin verweile. Denn wir scheitern alle. Aber wenn Jesus da steht und er steht da, er steht heute vor uns und sagt, ich sehe es, die Versuchung habe ich auch kennengelernt und ich sage dir was, für dich habe ich standgehalten. Für dich habe ich den weggeschickt und gesagt, weiche von mir, Satan, geh weg. Das, was du sagst, ist nicht göttlich, sondern teuflisch. Und das will ich euch zuallererst sagen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Heute an diesem Tag für diese Predigt. Ich nehme noch einmal auf das, was wir alle kennen in unserem Leben. Titus 3, die Verse 3 bis 9, damit beginne ich. Titus ist ein griechischer Christ, also ein Grieche, der zum Glauben gekommen ist an Jesus Christus und der in Kreta verbleiben sollte, deswegen gibt es diesen Brief an Titus, in Kreta bleiben sollte, um dort die Gemeinde, die entstanden ist, in guter Weise weiter voranzubringen. Er sollte sich besonders auch konzentrieren auf die Frage von Leitungsdiensten, was Älteste, Ältestinnen tatsächlich tun sollen, nicht tun sollen. Und er sollte gucken, dass die Gemeinde in diesem Weg der Erneuerung durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Vollmacht des Heiligen Geistes Gutes tut. Was ist der Auftrag der Gemeinde Jesu weltweit? Was ist der Auftrag von uns hier? Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Sein, mit allem, was wir sind und unseren Nächsten zu lieben. Und das hat eine dienende, eine diakonische Dimension. Eine, wie wir es gehört haben von Ilona, dass sie gespürt und gemerkt hat, sie kommt in die Räumlichkeiten auch hier. Und diese Räumlichkeiten sind ja nicht alles. Wir haben H9, wir warten darauf, dass Gott uns sagt, was da entstehen darf und soll. Und wir sind total gespannt zu seiner Ehre. Es ist ein Ort, wo der Mensch seinem Nächsten begegnet und merkt, du bist mir nicht egal, weil Gott uns nicht egal ist, bist du mir nicht egal und ich habe diese Liebe zuallererst selbst aufgenommen und gebe sie dir weiter. So, Titus hat also die Aufgabe auf Kreta. Kreta, wer war schon mal in Kreta? Kreta, ich war noch nicht da. Einige waren da Urlaub machen. Ich glaube, die größte Insel Griechenlands, oder? Ich glaube. Ja. Na, auf alle Fälle dort Gemeinde und Titus hat einen Auftrag. Und jetzt wird er erinnert von Paulus. Er wird erinnert, wie, und damit bezieht sich Paulus auch mit ein, und wir können uns auch mit einbeziehen. Ich lese Titus 3 ab Vers 3. Denn auch wir waren unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Wir wurden von allen möglichen Begierden und im Streben nach Genuss beherrscht. Wir führten ein Leben voller Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Bumm! Ist erstmal der Knaller. Ich lese das und denke mir, das ist aber wichtig, so eine Wucht. So ein Akzent, ganz vorsichtig, bisschen runtergeholt, ganz sanft. Nein, volle Granate. Voll auf die Neun. Unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Alle möglichen Begierden und im Streben nach Genuss beherrscht. Wir führten ein Leben voller Bosheit, Neid, waren verhasst und hassten einander. Was ist das für eine Überschrift? Was ist das für eine Aussage? Was ist das für eine Wirklichkeit? Und keiner kann jetzt dem anderen sagen, hey, das ist ein Wort für dich. Das kann man, wenn man Fernsehen guckt, dann sieht man irgendwas Schreckliches, kannst ja jeden Tag gucken und sagt, oh, schrecklich, der ist böse. Das kann wahr sein. Aber hier wird gesagt, wir sind darin unterwegs gewesen, wir sind darin förmlich gefangen gewesen. Wir sind Spielball der Begierden, wir sind Spielball dessen, was nicht das Gute sucht, sondern das Schlechte, sogar das Negative, und es ist Hass in dieser Welt unterwegs. Und wenn wir zu keiner anderen Zeit, weil wir ja viele, unsere Generation, meine Generation ja Krieg nie erlebt hat und immer gedacht hat, es wird ja letztlich nur besser, muss in den letzten Monaten feststellen, nein, nein, da ist es wieder, die alte Fratze. Hass, Gewalt, Brutalität, Egoismus, ich zuerst und nochmal ich. Und lasst uns das Leben jetzt genießen in vollen Zügen. Lasst uns berauschen, lasst allen Begierden Raum, alle Türe offen für alles. Weil irgendwann ist ja so Ende. Nach mir der Untergang. Paulus spricht da nicht drum herum und sagt Titus voll auf den Punkt gebracht, das ist Leben ohne Gott. Das ist Leben außerhalb seiner Aufmerksamkeit. Er sieht es, aber wir haben uns abgewandt. Denn Gott und jeder von uns, ich habe heute Morgen ein kleines Brieflein bekommen, ein Brieflein, direkt hier vom Gottesdienst. Ich wusste nicht, dass das kommt. Und da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, Vers 13. Das wurde mir gegeben. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Dazu braucht es diesen Blickkontakt, den wir immer so schnell verlieren. Dass ich mich wegwende. Gottes Angesicht, Gottes Sehen auf mein Leben. Gottes Sehen zu mir hin. Kennt ihr das, wenn ihr was falsch gemacht habt als Kind oder noch heute? Was macht man dann? Schaut man dem anderen ins Gesicht? Das gibt es auch. Also in speziellen Fällen gibt es das auch, dass man jemanden anguckt, volle Lotte ins Gesicht lügt. Man kann das auch im Fernsehen betrachten. Da wird in die Kamera hinein gelogen. Aber jeder, der so ein wenig Funken hat von einem inneren Gewissen, was macht der? Wenn er gefragt wird, nö, also... Ich habe jetzt damit nichts zu tun, nö. Also man ist im Grunde genommen, senkt sein Gesicht, kennt ihr das? Ja, wenn du eigentlich überführt bist, dann senkst du dein Gesicht und versuchst irgendwie auszuweichen. Paulus sagt, weich nicht aus, Titus, weich nicht aus Gemeinde dort in Kreta, sondern lasst es zu, dass das zum Leben dazugehört, besser gesagt, dass sich einschleicht durch den Feind. Und jetzt ist es wichtig, in Aufmerksamkeit auf den zu bleiben und zu sein, der uns das Leben gibt, in Fülle. Denn es geht weiter in Vers 4. Doch dann, trotz dieser unglaublichen Scheußlichkeiten, doch dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Halleluja! Trotz der Widerwärtigkeiten, trotz der Verlorenheit, trotz des Versagens, trotz dessen, dass Menschen an dir schuldig geworden sind, trotz dessen, dass du an Menschen schuldig geworden bist, er ist erschienen. Doch dann erschien die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Was für eine Aussage, was für eine Wendung. Stell dir vor, wir würden jetzt über den anderen Satz weiter galoppieren und draufpeitschen. Und irgendwann gehen wir dann hier raus und alle, ach du Dicke, ist ja schrecklich. Ich bin ja schon beladen gekommen, aber ich gehe noch beladener raus. Ja, grausam. Gemeinde Jesu ist zusammen, um zu hören, es ist erschienen, die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Wir selbst hatten ja keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen konnten. Das ist das Eingeständnis. Nicht aus mir, aus meinem Tun, aus meiner angeblichen Rechtschaffenheit, aus meiner Ordnungsliebe, aus meinem deutschen Ordnungstrieb. Nein, nicht aus dem, dass ich dies und jenes tue. Nein, es ist nicht vollbracht durch meine Taten und wenn sie noch so gut sind, sondern es ist Rechtfertigung durch ihn. Aber er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt und uns gerettet. Er lässt uns nicht im Staub. Er lässt uns nicht im Dreck. Es ist so, als ob wir wie als Kind, das kenne ich bin sehr gerne durch Pfützen gesprungen. Das konnte man noch damals barfuß. Kennt ihr das? Und besonders, wenn Regen aufkam, ich liebte es bis heute, wenn die ersten Tropfen fallen und dann der Staub so hochgewirbelt wird und es duftet. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Kennt ihr das Leben? Kennt ihr den Geschmack des Lebens, die Freude? Als Kind barfuß, ohne dass man Angst hat, da sind Scherben in der Pfütze. So wie wir auch durch Herbstblätter Bergchen, also Hügel, gelaufen sind und uns gefreut haben. Dieses Laufen und dann doch Fallen. So richtig in die Pfütze, so richtig in den Schlamm, so richtig rein mit dem Kopf. Und der kleine Mensch steht auf, du und ich, und es läuft uns noch die Soße runter und du kannst nur sagen, Mama. Kennt ihr das? Ihr habt das nicht erlebt, okay. Ich habe es erlebt. Barmherzigkeit heißt in Gottes Absicht und in Gottes Tun, dass er uns da, wo wir in die Pfütze, da, wo wir in den Dreck, da, wo wir in den Schlamm geraten sind, uns nicht da drin lässt und sagt vom Rand, selber schuld. Guck mal, wo du bleibst. Könnte er. Und in manchen Lebensphasen tut er es tatsächlich, aber nicht, um uns da drin zu lassen, sondern um seiner Barmherzigkeit willen schenkt er uns Rettung. Schenkt er uns Rettung. Barmherzigkeit über deinem Leben ist ausgegossen durch den Retter, ist getan durch den Retter Jesus Christus. In meinem Leben, wenn diese Barmherzigkeit es ist, was mein Credo ausmacht, was mich wieder aus der Pfütze aufstehen lässt, auch wenn alles noch tropft und ich weiß, da kommt jemand, der hat einen weichen Lappen und der hat Wasser und der wäscht mir das aus den Augen und er sagt, hey, komm, jetzt bekommst du eine neue Kleidung und es wird gut und danach gibt es einen Tee. Und dann bist du irgendwann neu eingepackt. Es ist sauber. Du sitzt zu Hause, es ist warm. Und du sagst, es gibt keinen schöneren Platz, den ich mir vorstellen kann. Das ist Barmherzigkeit Gottes, die in dein Leben strahlt, die in dein Leben fällt. Ganz anders als das, was davor beschrieben wurde, was in die Irre führt. Ganz anders. Es ist rettend, es ist heilend, es ist Barmherzigkeit. Und dann schließt sich an, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der hier sich anschließt. Es steht hier, das ist eine moderne Übersetzung, aus dem Bad der Taufe werden wir neu geboren und erhalten durch den Heiligen Geist das neue Leben. Es ist also so, dass ich verstanden habe, ich darf meinen Mantel ablegen. Ich weiß, der keiner Versuchung auf dem Leim gegangen ist, er ist an meiner Seite. Er, der mich aus dem Dreck immer wiederholt, es gerne tut, wenn ich ernstlich rufe. Der sagt zu mir, und jetzt möchte ich, dass du verstehst, dass du eine Neugeburt brauchst. Du musst neu geboren werden. Trotz deiner 60 Jahre oder 40 Jahre oder 18 Jahre oder wie alt du auch bist, vielleicht bist du auch sogar schon über 80 Jahre. Ich sage dir heute in diesem Text, ist es ein Text an dich, aus dem Bad der Taufe werden wir neugeboren und halten durch den Heiligen Geist das neue Leben. Es ist ein Geschenk von Gottes Seite, das da alles abwäscht, was innerlich und äußerlich in meinem Leben fehlgelaufen ist. Die Bibel nennt das Sünde. Und wir sind großartig darin, dass wir das Äußere, wenn ich euch so sehe, seid alle schön, seid alle gewaschen, glaube ich zumindest. Aber es gibt ein Inneres gereinigt und gesäubert und erneuert werden. Ein Inneres. Wenn nur das Äußere sich verändert und vielleicht auch in der Fassade sich darstellt, im Äußeren umgehen, dann wird es immer etwas sein, was gespielt ist. Immer noch etwas sein, wo du aus zweiter Hand lebst, weil dir jemand etwas erzählt und du nimmst es auf und erzählst als deine Geschichte weiter. Aber er möchte so dicht mit uns unterwegs sein, dass wirklich unser Leben abgewaschen ist von aller Schuld und von aller Trennung, was zwischen uns und Gott sich aufgebaut hat. Das ist Jesus, der Retter. Er kann es. Und er sagt es. Er sagt es nicht nur dem Nikodemus, sondern er sagt es auch uns heute Morgen. Er sagt es, Paulus sagt es hier Titus. Er sagt, durch dieses Bad der Wiedergeburt, dieses Taufe, dieses auf dem Glauben hin Taufe in Anspruch zu nehmen. Damit möchte ich jetzt nicht in Widerspruch stehen zu dem, dass der Glaube das Entscheidende bleibt, das ist selbstverständlich. Aber der Glaube ist ein Fragender. Der Glaube an Jesus Christus, die Einladung gehört zu haben, ich kann umkehren, ich kann mein altes Leben wirklich unter dem Kreuz ablegen. Ich kann das neue Leben annehmen. Das schreit, das ruft danach und wie weiter? Das ist wie auf einer Wanderung in den Bergen. Der Bergführer weiß den Weg. Es kommen hier und da Stürme, es verändert sich das Wetter von jetzt auf gleich. Auf wen schaue ich? Auf mich? In einer Region, wo ich mich nicht auskenne, kennst du dein Leben? Kennst du die nächsten Schritte deines Lebens? Du meinst es, ich meine es. Hast einen Plan, ich habe einen Kalender. Habt ihr einen Kalender? Bestimmt. Ja? Und da steht dann, was alles kommt. Aber wer wirklich und was wirklich kommt, kannst du gar nicht sagen und ich auch nicht. Keiner von uns weiß, ob er morgen noch lebend hier auf dieser Erde unterwegs sein wird. Keiner von uns. Das soll uns nicht bedrohen. Aber es soll uns deutlich machen, wir brauchen den, der den Weg weiß, der Weg ist, der die Wahrheit ist und das Leben. Und ich brauche ihn, dass ich sage, wie weiter? Je öfter ich Jesus frage, wie weiter, umso mehr wird der Heilige Geist mir sagen, wie weiter. Wenn ich das nicht tue, wenn ich einmal gefragt habe und sage, hey, ich weiß den Weg, alles klar, einmal links, dreimal rechts. Ich habe neulich vor einer Dame an einer Tankstelle gestanden, eine nette alte Dame. Sie steht plötzlich neben mir. Ich guckte zu meinem Auto, ob es denn sauber gewaschen wird, in die Waschstraße. Und plötzlich stand sie neben mir und sagte, entschuldigen Sie, kann ich Sie mal fragen, ich muss zurück nach Bochum. Wir waren in Westerholt. Und dann haben wir das, sie hat das also aufgeschrieben für sich, sonst wäre es schwierig geworden. Und dann erste, zweite, dann dritte und dann wieder vierte rechts und dann einmal rum und dann auf der Vorfahrtsstraße bleiben. Es war anstrengend. Aber ich habe gemerkt, die braucht genau das, genau dieses, wie geht's weiter? Fragst du Gott, wie es weitergeht? Fragst du Jesus, wie es weitergeht? Wenn du ihn fragst, wirst du Antwort bekommen. Hier heißt es ist entscheidend, dass du dabei bist und dabei bleibst und das tust, was Gott dir zeigt durch den Heiligen Geist. In dem Fall durfte Titus auf Kreta viele Menschen auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen. Aber es ging nur durch den Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist wirst du die Bibel lesen und sie wird langweilig. Oder du wirst richtig, richtig ärgerlich. Oder gleichgültig. Du liest zwei Verse und wirst müde. Mit dem Heiligen Geist, wenn du ihn wirklich einlädst und sagst, dieses lebendige Wort Gottes, ich möchte, dass es lebendig ist in meinem Herzen. Ich möchte, dass es mit meinem Leben zu tun hat. Dann wirst du merken auf dem Weg, wie du kraftvoller wirst. Wie du merkst, dass Gott direkt zu dir in dein Leben spricht. Und das soll Titus weiter hochhalten. Ein neues Leben im Heiligen Geist. Ein Leben, was erwartet, dass das Eigentliche von Gott kommt. Warum? Weil diese Welt Menschen braucht, die voller Überzeugung und Glauben es Menschen weitergeben, die im Moment diesen Glauben noch nicht haben. Du bist wichtig. Du bist nicht nur wichtig und ich
für ein Teil, sondern du bist wichtig überall da, wo du lebst. Du bist vielleicht die entscheidende Person in deiner Firma, in der Firma, wo du arbeitest, in dem Heim, wo du lebst, in dem Haus, in dem du lebst, in dem Wohnblock, in dem du lebst, in der Schule, in der Universität oder wo auch immer du bist. Du bist vielleicht das einzige Licht in diesem Haus. Und was heißt das, wenn du Licht bist? Dann kann es hell werden bei den Menschen, die im Moment in Dunkelheit sind. Wieso und wie können Menschen von sich aus dieses Licht erzeugen? Keiner kann es, aber wenn wir im Licht leben, wenn wir diesen Retter in der Mitte halten, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann passiert es, dann kommt es zutage. Den, ich bin in Vers 6, den Heiligen Geist hat Gott in reichem Maß über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch diese Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung entspricht. Erben des ewigen Lebens, Kinder des Allerhöchsten, ausgestattet mit der Vollmacht, mit welcher Vollmacht? Ich lese Lukas 10, ab Vers 17. Die 62 Jünger kehrten zurück und berichteten voller Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Jesus sagte zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel hinabstürzen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Die ganze Macht des Feindes könnt ihr überwinden. Nichts, aber auch gar nichts davon kann euch etwas anhaben. Aber ihr sollt euch nicht darüber freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist unterwegs sein in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß mich autorisiert nicht aus meiner Kraft, aus meinem Lernwissen, sondern ich weiß mich autorisiert und bevollmächtigt durch die Führung des Heiligen Geistes. Und wir haben es nicht nur mit Fleisch und Blut zu tun, ihr Lieben. Wir haben es mit Mächten und Gewalten zu tun in dieser Welt. Es ist nicht nur die Person, die uns da eventuell irritiert, sondern es ist das, was dahinter steht. Wenn nicht die Gemeinde Jesu, wenn nicht wir, wer denn dann soll in Vollmacht unterwegs sein und erwarten, dass das geschieht? Jesus macht deutlich, dass das nur geschieht, weil er bevollmächtigt. Ohne Bevollmächtigung wird es ein fauler Zauber. Und es ist gefährlich. Nur in der Bevollmächtigung Jesu und durch die Kraft des Heiligen Geistes haben wir in seinem Namen zu gebieten. Und diesen Dienst sollen wir tun. Gegen Krankheit, Tod und Teufel. Gegen das, was in Unfreiheit führen will, wo wir wissen, Leute sind tatsächlich gefesselt. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Menschen. Gefesselt zu sein durch eine Sucht, gefesselt zu sein durch eine Prägung, die bis in die DNA hineinwirkt. So viel Krankheit im Seelischen, im Psychischen. Wir dürfen im Namen Jesu diesen Dienst tun, zu beten und zu glauben, dass Jesus Christus bevollmächtigt, aber nach seinem Willen und nach seinem Plan. Aber wir dürfen eins darüber nie vergessen. Das Entscheidende ist und bleibt, dass du und ich im Buch des Lebens stehen. Dass wir in dem Buch stehen, wo Jesus, wenn er wiederkommt, und er wird wiederkommen, er wird wiederkommen. Wir werden ihn alle sehen, ob wir geglaubt haben oder nicht. Dass er sagt, ich kenne dich. Und einer der größten Lügen ist, dass du eigentlich weißt, dass du Umkehr brauchst, Erneuerung brauchst und davor wegläufst, weil du meinst, du bist nicht gut genug und es wird nicht besser. In Jesu Augen bist du gut genug und geliebt. Dafür ist dieses leere Kreuz. Da hat er gelitten. Da hat er deine Schmerzen, meine Schmerzen auf sich genommen. Da hat er gesagt, ich halt durch, weil ich dich liebe. Vollmacht in Jesus, Vollmacht im Heiligen Geist heißt für dich, ich darf es nicht stehen im Buch des Lebens. Wenn ich mit diesem Retter, unter diesem Retter unterwegs bleibe. Ich wünsche uns das. Ich wünsche uns das und ich möchte mit einem Wort aus Psalm 139 mit einem Vers abschließen für heute. Und lass es zu deinem Gebet werden. Mein Gebet ist es schon. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Amen.